Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute sprechen wir über Nahrungsergänzungsmittel und klären die Frage, ob man sie wirklich braucht. Pillen, Pulver, Präparate. Gerade zu Beginn des Jahres greifen viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln, um ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Vitamine, Mineralien und alle möglichen Superstoffe sollen gegen einen Mangel helfen, zu mehr Energie, einem stärkeren Immunsystem oder mehr Leistungsfähigkeit führen. Doch was davon ist wirklich sinnvoll, was ist wissenschaftlich belegt und was ist eher gutes Marketing als gute Ernährung? Darüber wollen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden sprechen. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, lass uns doch heute mal ganz traditionell mit einer Definition starten. Was sind denn eigentlich Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, da gibt es eine rechtliche Definition und ganz kurz gefasst sind Nahrungsergänzungsmittel Produkte, die bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe oder auch andere Substanzen, die eine physiologische Wirkung haben oder haben sollen, sagen wir mal so, in konzentrierter Form zusätzlich zur normalen Ernährung zuführen. Also wie der Name sagt, eine normale Ernährung ergänzen sollen.
Das klingt ja sehr allgemein und irgendwie auch nicht nach einer neuen Erfindung. Seit wann gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel schon?
Ja, also die, ich sage mal, modernen Nahrungsergänzungsmittel, die gehen so etwa auf das Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, also quasi parallel zur Entdeckung der Vitamine. Die ersten Vitamine, die hat man so im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entdeckt, das Vitamin A zum Beispiel 1913, das Vitamin D 1918 und es ging dann so weiter und die industrielle Herstellung von Vitamin C zum Beispiel, die begann 1934 und kurze Zeit später kamen dann auch die ersten Vitaminpräparate auf den Markt. Tatsächlich geht aber die Geschichte der Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich noch viel weiter zurück und mich erinnert das heutige Angebot dieser Nahrungsergänzungsmittel, vor allem diese ganzen Wirkversprechungen, immer so ein bisschen ans tiefste Mittelalter. Da wurden ja auch auf den Märkten alle möglichen, ich sage mal, Gesundheitsmittel angeboten, also Kräuterpulver, Tinkturen, Pflanzenextrakte, die wurden auch mit Versprechungen verkauft, die man dann letztlich nicht einhalten konnte oder mit denen man halt die Leute dann übers Ohr gehauen hat. Und da erkennt man dann wirklich viele Parallelen zu dem heutigen riesigen Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln.
Du sprichst von einem riesigen Angebot. Wie groß ist denn der Markt für Nahrungsergänzungsmittel? Also gibt es da Zahlen?
Ja, da gibt es Zahlen, zum Beispiel auf Statista. Und demnach soll der Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland alleine rund 3 Milliarden Euro pro Jahr betragen. In der EU sind es rund 14 Milliarden demnach. Interessanterweise gibt es da deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Deutschland ist das Land mit dem zweitmeisten Verbrauch, interessanterweise. An der Spitze steht Italien. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Nahrungsergänzungsmittel sind aber insgesamt ein großer Wachstumsmarkt. Allein in Deutschland soll der Umsatz pro Jahr so um 5-6% steigen. An der Spitze ist vielleicht auch ganz interessant, der verkauften Mittel steht übrigens bei den Vitaminen das Vitamin C und dann die Multivitamintabletten. Und bei den Mineralstoffen ist der Spitzenreiter das Magnesium.
Viele Leute in meiner Familie und in meinem Freundeskreis nehmen auch in irgendeiner Art und Weise solche Nahrungsergänzungsmittel. Ich auch. Ich habe zugegebenermaßen schon mal welche probiert. Ich habe jetzt auch zu Hause in meinem Medikamentenschrank geschaut, was da noch so rumliegt und es war recht viel. Hast du vielleicht auch ein paar Daten darüber, wer solche Produkte am häufigsten konsumiert?
Ja, da gibt es Umfragen. Einige sind schon etwas älter. Die wurden im Rahmen der nationalen Verzehrsstudie erhoben. Aber es gibt auch neuere Umfragen von Umfrageinstituten. Und demnach geben rund 38% der Frauen und 30% der Männer an, dass sie, Zitat, mindestens gelegentlich Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Die größte Nutzergruppe sind da Seniorinnen und Senioren. Die nutzen vor allen Dingen Vitamine, Mineralstoffe, aber auch so pflanzliche Produkte. Interessant ist dann vielleicht auch nur, dass Personen mit höherem Bildungsabschluss und höherem Einkommen deutlich häufiger Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und dass bei jungen Erwachsenen, vor allem natürlich wegen dem Nutzen von Social Media, ebenfalls deutliche Verbrauchszahlen zu beobachten sind. Es passt dann auch zu der Tatsache, dass rund ein Drittel von diesem Umsatz, den ich vorhin genannt habe, mit Nahrungsergänzungsmitteln über den Internethandel gemacht wird.
Jetzt sind Nahrungsergänzungsmittel ja ein extrem heterogenes Produktspektrum. Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht eine Art Einteilung?
Ja, also eine strenge wissenschaftliche Klassifizierung, irgendwie aus dem Lehrbuch oder so, gibt es jetzt nicht, aber man kann das vielleicht ganz grob in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, das wären die Vitamin- und Mineralstoffe, also Vitamin A, Vitamin C und so, und die Magnesium, Zink, Eisen und sowas. Die Gruppe 2, das wären dann Substanzen, die der Körper in ausreichender Menge selber bildet und die im Körper dann definierte Funktionen haben, von denen man dann glaubt, dass sie mit Zufuhr die Funktion verbessern sollen. Es werden zum Beispiel so Sachen wie Omega-3-Fettsäuren, Kreatin, Melatonin und sowas. Und die dritte Gruppe, das ist jetzt die heterogenste und auch größte Gruppe, die umfasst jetzt Präparate mit wenig definierter Zusammensetzung oder vielleicht sogar unbekannter Zusammensetzung, die sich halt irgendwie positiv auf die Gesundheit auswirken sollen. Und da geht es dann von, ich sage mal, Antioxidantien über Radikalfänger, über Cholesterinsenker, über Fatburner, über Schlankmacher bis zu dann völlig abgedrehten Sachen und esoterischem Kram wie Detox-Präparate oder Vitalpilze oder so.
Das klingt jetzt durchaus unübersichtlich. Den Eindruck hat man übrigens auch, wenn man im Supermarkt oder einer Drogerie vor den Regalen steht. Du hast ja einleitend schon diese allgemeine Definition für Nahrungsergänzungsmittel aus einer Verordnung zitiert. Ich gehe davon aus, dass es noch weitere rechtliche Vorschriften gibt, oder? Die das irgendwie ein bisschen ordnen.
Ja, da gibt es eine Nahrungsergänzungsmittelverordnung in Deutschland. Die ist von 2004. Die beruht natürlich auch wieder auf einer EU-Richtlinie von 2002. Ja, und diese Verordnung, die war gewissermaßen nötig, um Nahrungsergänzungsmittel als Produktgruppe einzuordnen. Und in dieser Verordnung ist jetzt ganz klar festgelegt, dass Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind und keine Arzneimittel. Problematisch sind aber dann die Vorgaben, welche Stoffe in den Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden dürfen. Bei den Vitaminen und Mineralstoffen, da ist es jetzt noch ziemlich genau festgelegt. Da gibt es auch Höchstmengen, da gibt es klare Regelungen für die Kennzeichnung, für die Verpackung, für die Angaben und auch zu den Gesundheitsaussagen. Kritisch ist es aber, weil ja neben Vitaminen und Mineralstoffen laut dieser Verordnung auch, wie es heißt, sonstige Stoffe zur Nahrungsergänzung verwendet werden dürfen. Und dafür gibt es halt leider keine konkrete Liste an zugelassenen Stoffen. Insofern kann da jetzt, wenn man so will, alles Mögliche verwendet werden. Im besten Fall vielleicht nur Aminosäuren und Fettsäuren, was man auch einigermaßen beherrschen kann, aber halt auch Pflanzenextrakte, die sogenannten Botanicals oder Pilze, probiotische Bakterien und so weiter. Interessant ist halt aus lebensmittelrechtlicher Sicht, dass es im Gegensatz zum Beispiel zur Aromenverordnung oder zur Zusatzstoffverordnung, die wir ja alle hier schon mal besprochen haben, keine Zulassungsliste gibt, keine Positivliste, was normalerweise der Fall ist im Lebensmittelrecht. Es ist also gewissermaßen, wenn man so sagen darf, alles erlaubt, was nicht schadet. Es sind allenfalls ein paar Stoffe dann verboten und das macht es natürlich aus Sicht des Verbraucherschutzes ziemlich problematisch.
Du sagst, Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und keine Arzneimittel. Nun sind die Produkte ja sehr häufig so in Tablettenform und schauen auch aus wie Medikamente. Bei mir liegen die zu Hause auch neben den Schmerzmitteln. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Arzneimittel und einem Lebensmittel?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Entscheidend ist hier die sogenannte Zweckbestimmung. Also, wenn man so will, der Grund, wofür das Produkt hergestellt wurde und der Grund, warum man dann das Produkt zu sich nimmt. Bei Lebensmitteln ist es ganz klar definiert. Da ist der Zweck Ernährung und Genuss. Und bei Arzneimitteln, da ist die Zweckbestimmung, das steht auch so in Arzneimittel, im Arzneimittelgesetz, die Zweckbestimmung, die Heilung oder die Linderung oder auch die Verhütung von Krankheiten. Das ist jetzt zunächst mal Definitionssache, das hat aber ganz erhebliche praktische Konsequenzen für die Hersteller, denn Arzneimittel, die haben definierte Wirkungen, das heißt, die müssen ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor man sie auf den Markt bringt und da wird dann geprüft, ob die wirklich wirken und so weiter. Und das ist ziemlich streng geregelt für Medikamente, wenn man jetzt mal von homöopathischen Arzneimitteln und manchen traditionellen Heilmittel absieht. Lebensmittel aber, die müssen kein Zulassungsverfahren durchlaufen, keine Prüfung oder so, bevor sie verkauft werden. Ja, und das gilt jetzt auch für Nahrungsergänzungsmittel. Die gelten als Lebensmittel, die schauen aber so aus wie Arzneimittel, sind also entsprechend nicht zugelassen, müssen nicht zugelassen werden, sondern halt nur ganz bestimmte dann relativ grobe Definitionen oder grobe Anforderungen erfüllen.
Das finde ich jetzt ehrlicherweise eine ziemlich schwierige Unterscheidung. Also diese Nahrungsergänzungsmittel sind ja generell oder werden häufiger deswegen gekauft, weil sie irgendwie die Gesundheit verbessern sollen. Auf den Verpackungen findet man ja auch Aussagen zur Wirksamkeit, wie dass sie das Immunsystem stärken, dass sie ja die Darmgesundheit fördern, dass sie den Schlaf verbessern. Also inwiefern ist sowas denn jetzt erlaubt?
Ja, das ist tatsächlich die große Herausforderung jetzt bei der Beurteilung dieser Produkte, denn da sie ja Lebensmittel sind, gilt für die Nahrungsergänzungsmittel genauso wie für konventionelle Lebensmittel die sogenannte Health Claims Verordnung. Die haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Das ist diese EU-Verordnung über Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln. Und in dieser Verordnung ist jetzt ganz streng geregelt, dass nur sogenannte Health Claims, also gesundheitsbezogene Angaben, die von der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, zugelassen werden, dass nur die sozusagen verwendet werden dürfen. Die werden vorher geprüft und sind dann in einer Positivliste erfasst. So, die kann man auch im Internet nachlesen, diese Liste auf den Internetseiten der EFSA ganz nebenbei. Wichtig ist jetzt immer, dass diese Health Claims ganz genaue Formulierungen haben, also ein definiertes Wording, wenn ich mal so sagen darf. Das heißt, und das muss natürlich ganz genau eingehalten werden, wenn man es auf der Verpackung draufschreibt, muss sich auch immer auf bestimmte Inhaltsstoffe beziehen. Zulässig sind dann Angaben, die einen Gesundheitsbezug haben, Angaben mit einem Krankheitsbezug, also im Sinne schützt vor einer Erkrankung oder heilt gar irgendwas, sind nicht zulässig.
Das klingt jetzt nicht ganz so einfach, wenn ich ehrlich bin. Also der Unterschied zwischen Schutz der Gesundheit und Vorbeugung vor Erkrankungen. Vielleicht kannst du das mit ein paar Beispielen noch erläutern?
Ja, das ist in der Tat, du hast ganz recht, das ist nicht leicht nachvollziehbar. Aber man kann es an Beispielen versuchen zu erklären. Nehmen wir mal die Vitamine, also für Vitamin C zum Beispiel. Da ist die Aussage erlaubt, trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Das ist also der Gesundheitsbezug. Also letztlich die grundlegende Aussage, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C für die Gesundheit wichtig ist. Eine daraus jetzt aber abgeleitete Aussage, wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte, Vitamin C stärkt das Immunsystem oder schützt vor Erkältungskrankheiten oder so, das wäre dann zum einen zu allgemein und würde eben dann ferner suggerieren, dass man mit mehr an Vitamin C den Krankheiten vorbeugt oder die Krankheiten vielleicht sogar behandeln kann. Und deshalb sind solche Aussagen nicht erlaubt. Ähnlich kann man argumentieren für Aussagen wie verbessert den Schlaf, fördert die Darmgesundheit. Die sind so, wie sie formuliert sind, viel zu allgemein und auch wissenschaftlich nicht prüfbar. Ich meine, was heißt jetzt schon bessere Darmgesundheit oder so? Es gibt aber Health Claims mit Bezug zur Darmtätigkeit oder der Darmfunktion. Und da ist jetzt das Wording auch wieder vorgegeben und gilt auch nur für eine Substanz, für eine bestimmte. Um bei dem Beispiel zu bleiben, da gibt es zum Beispiel das Polysaccharid Inulin. Das ist ein Ballaststoff aus Zichorien, das wird aus der Chicory-Wurzel gewonnen. Und für dieses Inulin ist jetzt eine ganz definierte Aussage zugelassen, nämlich Chicory-Inulin trägt zu einer normalen Darmfunktion bei, indem es die Stuhlfrequenz erhöht. Ich meine, es klingt sehr, sehr komplex, ist aber halt sehr spezifisch und damit ist eine allgemeine Aussage wie Inulin fördert die Darmgesundheit oder so nicht zulässig.
Aber wie ist es denn mit dem Schlaf? Da gibt es ja sogar Melatonin-Gummibärchen, die sollen doch gut für den Schlaf sein, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Melatonin ist ein Hormon, das im Gehirn gebildet wird. Es wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet und regelt im Gehirn dann die innere Uhr, trägt also tatsächlich zum Schlaf-Wachrhythmus bei. Und dieses Melatonin war lange ein Medikament, ist aber jetzt auch für den freien Verkauf als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Und da ist dann ein Health Claim erlaubt und der heißt, Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Also allgemeine Aussagen wie jetzt verbessert den Schlaf oder fördert einen guten Schlaf oder so, die werden jetzt nicht zugelassen. Man muss also genau diese Formulierung verwenden, die jetzt genau diesem Wortlaut entspricht.
Wie ist es denn mit der Zulassung solcher Produkte ganz allgemein geregelt? Also wenn ich jetzt bei mir im Keller im Labor ein ganz tolles Produkt, so ein Pulver entwickle, was die Gesundheit fördert, kann ich das dann einfach auf den Markt werfen?
Ja, in gewisser Weise ja. Ich meine, du müsstest dann dein Nahrungsergänzungsmittel letztlich vor dem Verkauf beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, dem BVL, das ist in Braunschweig, anmelden. Das geht online, da musst du ein Formular ausfüllen mit Angaben zum Produktnamen, zu den Zutaten, der Zusammensetzung und muss auch das Etikett einreichen und das war es dann eigentlich schon. Eine behördliche Sicherheitsprüfung findet dann nicht statt. Also ein Produkt kann direkt nach der Anmeldung auf den Markt gebracht werden. Es bräuchte nur bei neuartigen Zutaten eine zusätzliche Zulassung mit einer Sicherheitsprüfung. Du müsstest aber natürlich als Herstellerin die Verantwortung für die Sicherheit und für die Kennzeichnung übernehmen. Das ist aber bei allen Lebensmitteln so. Ja, und interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht, weil es eben so einfach ist, dass jährlich angeblich bis zu 10.000 Neuanmeldungen beim BVL eingehen, was also zeigt, wie riesig groß dieser Markt an Nahrungsergänzungsmitteln tatsächlich ist.
Okay, wow, und wer kontrolliert das denn? Also, dass ich die zugelassenen Inhaltsstoffe da wirklich drin habe und nicht einfach irgendwas reingeworfen habe und auf die Verpackung geschrieben habe?
Ja, das ist dann die Aufgabe der Lebensmittelüberwachung. Wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und es passiert in den einzelnen Bundesländern. Die Ämter können jetzt aber natürlich nur stichprobenartig prüfen, ob die Dosierungen stimmen, also ob die Kennzeichnungen korrekt sind, ob die Aussagen zu den Health Claims richtig sind. Und ganz besonders problematisch ist dabei der Internethandel, denn viele von diesen Mitteln, die werden ja aus dem Ausland verkauft über irgendwelche Plattformen und entziehen sich dann eben Einsicht an sich der Kontrolle. Und tatsächlich tauchen dann in diesen Produkten auch häufig nicht zugelassene Stoffe auf, falsche Dosierungen und vor allen Dingen halt falsche oder verbotene Gesundheitsversprechen. Die Überwachung ist hier deutlich schwieriger. Letztlich kann die Überwachung erst dann reagieren, wenn es Beschwerden gibt oder Auffälligkeiten oder so. Und sehr häufig kann man dann die Hersteller gar nicht richtig belangen, weil sie eben aus dem Ausland verkaufen und so für unsere Behörden gar nicht greifbar sind. Tatsächlich ist die Überwachung von Nahrungsergänzungsmitteln momentan so eine der ganz, ganz großen Herausforderungen für die Lebensmittelüberwachung. Und man muss hier an der Stelle wirklich mal sagen, dass man höchsten Respekt haben muss vor den Kolleginnen und Kollegen, die sich da an den Untersuchungsämtern gerade mit dieser Thematik herumschlagen müssen.
Lass uns doch vielleicht nochmal auf die verschiedenen Gruppen zurückkommen. Als erste Gruppe hattest du die Mineralstoffe und Vitamine genannt. Die sollen ja dazu dienen, einen Mangel auszugleichen. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Also was spricht da jetzt dagegen?
Ja, das Problem ist halt, dass es eigentlich keinen Nährstoffmangel gibt in der breiten Bevölkerung. Auch wenn das seitens der Hersteller und der Werbung immer wieder mal so behauptet wird. Man kann es auch belegen. Da gibt es die sogenannte nationale Verzehrsstudie. Die ist zwar schon ein bisschen alt, von 2008. Und die Daten sind damit natürlich schon ein bisschen vielleicht in die Jahre gekommen, aber die Kernaussagen, die treffen sicher noch zu. Und diese Datenerhebung, die zeigte relativ eindeutig, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen keinen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen gibt. Dass wir tatsächlich in der Regel sogar viel mehr aufnehmen von den meisten Sachen als den nötigen Tagesbedarf. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Da ist die Versorgungslage vielleicht sogar etwas kritisch. Da ist das Jod zu nennen, was man aber durch die Verwendung von Jodsalz problemlos in den Griff bekommt. Dann vor allem die Folsäure und das Vitamin D bei schwangeren Frauen. Das Eisen ebenfalls bei Frauen, was man aber beides auch durch die ärztliche Betreuung, zum Beispiel bei den Vorsorgeuntersuchungen, erkennen müsste und dann halt mit entsprechenden Präparaten behandeln kann. Ja, und dann gibt es halt noch eventuell mögliche Defizite bei bestimmten Ernährungsformen. Vor allen Dingen bei veganer Ernährung. Da kann dann ebenfalls das Eisen, das Vitamin D und vor allem halt das Vitamin B12 zu wenig aufgenommen werden. Aber alle Veganerinnen und Veganer, die ich kenne, die wissen das in der Regel und die achten da auch gut drauf. Ansonsten, und das kann man ruhig mal nochmal betonen, gibt es bei einer einigermaßen ausgewogenen Ernährung, wenn man gesund ist, keinen Nährstoffmangel und damit auch keinen Bedarf für eine Supplementierung.
Was mich immer total verunsichert, ist das Vitamin D. Da herrscht auch wirklich bei uns Mangel. Also ich meine, wenn ich morgens in die Uni gehe, ist es dunkel. Wenn ich dann wiederkomme, auch schon wieder. Also ich glaube, da müssen wir doch alle einen Mangel haben, oder?
Ja, Vitamin D ist tatsächlich etwas Besonderes, da kann man vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, denn das ist eigentlich kein echtes Vitamin, weil, wie du ja schon richtig andeutest, der Körper es, anders als die anderen Vitamine, selber herstellen kann. Da braucht es aber halt das Sonnenlicht dazu. Über die Nahrung nehmen wir relativ geringe Mengen auf. Das ist zum Beispiel das Vitamin D in Seefisch, in fettem Seefisch, in Leber, in Eigelb oder so. Und da gibt es dann Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, und die sagt, dass Erwachsene etwa 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag aufnehmen sollten. Und das ist durchaus vielleicht ein bisschen kritisch, weil diese Menge reicht nur dann, wenn der Körper genug Sonnenlicht bekommt, also zum Beispiel im Sommer. Über die normale Ernährung ist also damit in die Vitamin-D-Versorgung tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass 15-30% der Erwachsenen offensichtlich dauerhaft einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Eben wie du schon andeutest, vor allem in den Wintermonaten bei älteren Menschen kann es sogar noch höher sein. Jetzt ist aber das Thema Vitamin D auch ziemlich umstritten in der Wissenschaft. Da weiß man tatsächlich gar nicht so ganz genau, wie viel Vitamin D man wirklich braucht, welche Blutwerte optimal sind. Die einen finden, dass die Richtwerte zu hoch sind, andere finden sie zu niedrig. Ja, und deshalb wird halt auch die Frage, ob man das jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln sozusagen verbessern soll, ziemlich unterschiedlich gesehen. Ich würde in jedem Fall dazu raten, Vitamin D-Supplemente nur unter ärztlicher Kontrolle zu nehmen. Von irgendwelchen Selbsttests oder so, da halte ich überhaupt nichts. Wenn man wissen will, wie es jetzt mit der Vitamin-D-Versorgung ausschaut, dann geht man am besten zum Arzt oder zur Ärztin, die macht einen Labortest und dann bekommt man eine Empfehlung, vielleicht auch ein Präparat verschrieben, dann zahlt sogar die Krankenkasse. Gerade bei dem Vitamin D sollte man sich wirklich nicht von irgendwelchen Werbungen oder von irgendwelchen Horrorgeschichten, dass alle an Vitamin-D-Mangel leiden oder so, beeinflussen lassen.
Okay, jetzt ist also die Supplementierung bei einem vermeintlichen Mangel das eine. Kann möglich sein unter ärztlicher Aufsicht sozusagen. Wie ist es denn jetzt mit den, glaube ich, eher typischen, ich nehme es durchaus auch selber, Vitamin-C-Brausetabletten. Macht das denn Sinn?
Also ehrlich gesagt, Peer, es bringt überhaupt nichts. Denn es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass eine erhöhte Zufuhr von Vitamin C das Erkältungsrisiko senkt. Wie vorhin schon mal erwähnt, Vitamin C ist tatsächlich der Marktführer unter den Vitaminen. Ehrlich gesagt halt ohne, dass das irgendwie begründbar ist, denn der Tagesbedarf an Vitamin C, der wird locker abgedeckt. Der liegt so bei rund 100 Milligramm pro Tag in etwa. Und das hat man mit Obst und Gemüse wirklich einfachst abgedeckt. Ich sage mal ein paar Beispiele. Paprika zum Beispiel hat allein schon 100 bis 150 Milligramm pro 100 Gramm Brokkoli hat 90 bis 100 Milligramm pro 100 Gramm, Orangen haben 50 Milligramm pro 100 Gramm, selbst Julis Lieblingsgemüse, die Kartoffel, die haben auch schon 15 bis 20 Milligramm pro 100 Gramm. Also wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf relativ große Mengen. Und ganz übrigens, vielleicht so Fun Fact, wenn ich so sagen darf, selbst viele fruchtsafthaltige Erfrischungsgetränke, die man jetzt eigentlich aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes nicht unbedingt empfehlen soll, die haben relativ viel zugesetztes Vitamin C. Ein Glas Fanta, wenn ich das mal sagen darf, enthält rund 30 Milligramm Vitamin C. Also man sieht, einen Vitamin C-Mangel gibt es definitiv nicht. Und ein viel mehr zusätzlich zum Tagesbedarf hilft halt leider nicht bei Erkältungen.
Aber Vitamin C in hohen Dosen hat sogar ein Nobelpreisträger empfohlen.
Ja, das stimmt, hast du recht. Das war Linus Pauling, der hat von 1901 bis 1994 gelebt. Ganz nebenbei ist es einer der wenigen Menschen, die zweimal einen Nobelpreis bekommen haben. Der hat den 1954 für Chemie bekommen, für seine Arbeiten zu chemischen Bindungen, und 1963 den Friedensnobelpreis für sein Engagement gegen Atomwaffentests. Ist also ein sehr, ja, durchaus berühmter Mensch. Und so ab den 1970er Jahren, da hat er dann tatsächlich ein Buch geschrieben zum Thema Vitamin C und Erkältungen. Und ab da wurde er dann zu so einem, ich sag mal, Vitamin C-Fan. Wie er zu dieser Meinung kam, ist eigentlich nicht ganz klar. Das war wohl so eine Mischung aus, ich sag mal, eigenen Erfahrungen oder Berichten von anderen selektiven Recherchen und halt letztlich primär Vermutungen von dem Pauling selber. Der war dann immer mehr davon überzeugt, dass die tägliche Einnahme von Großmengen Vitamin C jetzt nicht nur Erkältungen vorbeugen kann, sondern auch schwere Krankheiten wie sogar Krebs oder so lindern kann. Aber das wurde halt nie durch echte Studien belegt. Und das muss man wirklich hier betonen. Der Pauling, der nahm dann selbst wirklich riesige Mengen ein, 12 bis 20 Gramm Vitamin C oder so. Und das ist das 100 bis 300-fache der empfohlenen Tagesdosis. Der hat dann dieses Thema so als Celebrity-Nobelpreisträger in öffentlichen Auftritten vertreten und hat so das Vitamin C halt irgendwie populär gemacht und dieses Narrativ, wenn man so will, Vitamin C hilft gegen Ernährungskrankheiten, eben popularisiert. Tatsächlich ist aus diesen eher wirren Thesen, muss man sagen, dann auch eine etwas abseitige Medizinrichtung entstanden, die sogenannte orthomolekulare Medizin. Ja, und ich schätze, dass wirklich viele Leute auch aufgrund dieses Linus Pauling-Mythos heute immer noch glauben, sie müssten bei Schnupfen Brausetablett mit Vitamin C nehmen, und die stellen dann fest, dass es ohne Schnupfen eine Woche dauert, dass es ohne Vitamin C eine Woche dauert und mit Vitamin C 7 Tage oder so. Also wie gesagt, es gibt keine Belege dafür, dass die Thesen von Linus Pauling wirklich stimmen. Und insofern gibt es aber ernstzunehmende Studien auf der anderen Seite, die zeigen, dass so ein zu viel an Vitamin C, wirklich so große Mengen im Körper, vielleicht sogar schädliche Reaktionen auslösen kann.
Es gibt ja nicht nur Vitamintabletten, es gibt ja auch zusätzliche Mineralstoffe, die man nehmen kann. Da fällt mir jetzt Magnesium ein, das habe ich auch in meiner Sammlung da gefunden. Das soll ja zum Beispiel bei Wadenkrämpfen helfen.
Ja, tatsächlich ist Magnesium, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Renner unter den Mineralstoffen. Aber auch da muss ich jetzt leider sagen, dass die Versorgung mit Magnesium völlig problemlos erreicht wird. Da liegt der Tagesbedarf bei so 300 bis 350 Milligramm. Auch da kann man ein paar Lebensmittel nennen. Sonnenblumenkerne zum Beispiel haben über 400 Milligramm Magnesium pro 100 Gramm. Nüsse und Mandeln rund 300, Haferflocken 140 Milligramm pro 100 Gramm. Auch Vollkornbrot ist eine wichtige Magnesiumquelle. Da geht es bis vielleicht zu 100 Milligramm pro 100 Gramm. Also auch da kommt man auf diesen Tagesbedarf dann relativ schnell. Und nun ist es zwar richtig, dass Magnesium eine Rolle spielt bei der Muskelbewegung, bei der Muskelkontraktion, dass aber jetzt Muskelkrämpfe von einem Mangel an Magnesium kommen, das ist auch wieder so ein Mythos. Da gibt es Studien, viele Studien, die das eindeutig widerlegen. Wenn man Muskelkrämpfe hat, dann kann das an allem Möglichen liegen, zum Beispiel an Elektrolytverlusten, vor allem am Natriumchlorid durch starkes Schwitzen, zu geringe Flüssigkeitszufuhr, bei körperlichen Überanstrengungen, Überbelastungen. Es gibt auch psychische Ursachen, die zu Muskelkrämpfen führen. Also auch da muss man sagen, dass man sich das Geld für Magnesiumtabletten, wenn man solche Muskelkrämpfe hat, eigentlich sparen kann.
Ein Argument, was man oft bei Influencern hört, ist das Stichwort Bioverfügbarkeit. Und das klingt ja im ersten Moment logisch, dass so Vitamine und Sachen aus Tabletten einfacher vom Körper aufgenommen werden können als bei Lebensmitteln. Kannst du das einordnen?
Also dieses Argument hört man oft, also die pauschale Aussage, wonach Mineralstoffe und Vitamine aus Tabletten besser in den Körper aufgenommen werden können, aber das ist halt leider auch nicht richtig, also die pauschale Aussage. Fakt ist, es gibt halt Wechselwirkungen zwischen den Inhaltsstoffen im Lebensmittel, und die können dazu führen, dass manche Stoffe nicht so gut aufgenommen werden. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass es zu einer Verbesserung der Aufnahme kommt. Ich kann da auch ein konkretes Beispiel sagen, die Bioverfügbarkeit von Eisen zum Beispiel aus Gemüse, die wird, wenn gleichzeitig Vitamin C dabei ist, deutlich verbessert. Andererseits kann die Aufnahme von Zink, von Kalzium oder von Mineralstoffen in Vollkorngetreide verschlechtert werden. Da sind Substanzen drin, Phytate, die binden diese Mineralstoffe. Und auch für die Verfügbarkeit von fettlöslichen Vitaminen, das ist eben nicht so gut, wenn man sich jetzt betont fettarm ernährt. Also da gibt es Wechselwirkungen, die relativ eindeutig sind. Aber das gilt natürlich auch für die Mineralien und für die Vitamine in der Pillenform. Wenn man die jetzt auf nüchternen Magen nimmt, dann kann man zum Beispiel das Vitamin A und das Vitamin D schlechter aufnehmen, als wenn man die Tabletten zum Beispiel nach dem Essen nimmt, weil man da halt dann zusätzlich auch etwas Fett mitgegessen hat. Und umgekehrt kann dann wiederum die Verfügbarkeit aus den Tabletten eben durch die Wechselwirkungen mit den Lebensmitteln auch negativ beeinflusst werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie so oft sind halt solche Pauschalaussagen wie Supplemente oder Tabletten, da sind die Stoffe besser verfügbar, wissenschaftlich nicht haltbar.
Ich glaube, wir können bis hierhin schon mal festhalten, dass Vitamin- und Mineralstoffpräparate bis auf wenige Ausnahmen eher überflüssig sind. Nehmen wir mal die Gegenperspektive an. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Gibt es denn ein oder kann es ein Risiko geben, wenn ich zu viele Vitamine und Minerale aufnehme?
Also bei den meisten dieser wasserlöslichen Mineralstoffe und Vitamine, da ist das Risiko überschaubar, außer man nimmt jetzt tatsächlich irgendwie Riesenmengen. Letztlich, ich sag's mal, verteuert man halt seinen Urin, weil der Körper die nicht benötigten Mengen einfach wieder ausscheidet. Eine gesunde Nierenfunktion ist mal vorausgesetzt. Einige Stoffe kann man aber durchaus auch kritisch betrachten. Und das Problem ist halt, dass Nährstoffe aus Supplementen in der Regel, dass man die oft hochkonzentriert aufnimmt. Und wenn man dann vielleicht auch noch mehrere Präparate kombiniert oder die Dosisempfehlungen nicht einhält, dann kann es leicht sein, dass man empfohlene Höchstmengen überschreitet. Das ist relevant jetzt vor allen Dingen für die fettlöslichen Vitamine, hier vor allen Dingen für das Vitamin D, was wir vorhin schon mal diskutiert haben. Da gibt es eine empfohlene Tagesdosis, wie wir vorhin erwähnt haben, etwa 20 Mikrogramm. Und die EFSA sagt jetzt, dass die sichere Obergrenze 100 Mikrogramm pro Tag sind. Wenn man es da tatsächlich über einen längeren Zeitraum deutlich mehr nimmt, da muss man schon wirklich deutlich mehr nehmen, dann riskiert man tatsächlich eine Überdosierung. Das kann dann zu erhöhtem Kalziumspiegel im Blut führen, Nierensteinen, vielleicht sogar Nierenschäden. Bei Mineralstoffen wie Zink oder so, da gibt es von der EFSA auch maximale Empfehlungen. Auch da kann eine Überschreitung unter Umständen ungünstig sein, zum Beispiel für das Immunsystem oder so. Und speziell das Eisen ist auch so etwas, was man ohne ärztliche Kontrolle eigentlich gar nicht zusätzlich einnehmen soll, denn da kann eine Überdosierung dann zu Organschäden führen. Da gibt es die Obergrenze von etwa 45 Milligramm pro Tag.
Dann lass uns doch zur zweiten Gruppe kommen, also die Produkte, die, ich sag mal, mit speziellen Wirkungen ausgestattet sind. Sowas wie Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuremischungen, Kreatin für die Muskeln, Probiotika für den Darm. Gibt es darunter vielleicht etwas, was einen erwiesenen Nutzen hat, wobei ich mir die Antwort eigentlich jetzt schon denken kann.
Ja, siehst du, gut kennen wir uns schon, aber ich sage mal vielleicht zur Einordnung. Diese Gruppe enthält jetzt Stoffe, die eine bestimmte biochemische Rolle im Körper spielen. Und diese Stoffe werden vom Körper in der Regel selber in ausreichender Menge gebildet. Und die Marketingidee ist jetzt hinter diesen Produkten, dass man dem Körper quasi etwas Gutes tut, wenn man diese Stoffe zusätzlich zuführt, also quasi die eigentliche biologische Funktion dann ankurbelt. So am ehesten, also wissenschaftlich vielleicht noch ansatzweise begründbar, trifft es für die von dir genannten Omega-3-Fettsäuren zu. Das haben wir in unserer Folge zu den Fetten besprochen. Da gibt es für bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch hier wieder die schwangere Frauen, eine gewisse Evidenz, dass eine Erhöhung der Zufuhr während der Schwangerschaft vielleicht sinnvoll sein kann. Das kann man allerdings auch mit normalem Essen erreichen, indem man also zum Beispiel ein paar Mal in der Woche Fisch isst oder bevorzugt Pflanzenöle verwendet. Man muss das nicht in Form von Tabletten machen. Für alle weiteren Wirkungen, egal ob das jetzt das Kreatin für den Muskelaufbau ist, das Carnitin für die Fettverbrennung, das Kollagen für das gesunde Bindegewebe und die straffere Haut, Probiotika zur Verbesserung der Darmflora, alles das ist wissenschaftlich nicht belegt. Man kann es am besten anhand der nicht vorhandenen Health Claims belegen. Viele Unternehmen haben nämlich versucht, für diese Verbindungen bei der EFSA gesundheitsbezogene Aussagen sozusagen genehmigt zu bekommen. Das hat aber eigentlich nie funktioniert. Die Anträge wurden in der Regel abgelehnt aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Nachweise und das sagt eigentlich schon alles.
Wie sieht es denn jetzt speziell mit pflanzlichen Extrakten aus, die ja oft auch als natürliche Alternative beworben werden?
Ja, das ist ein sehr spannendes Feld und das sind die sogenannten Botanicals und dieser Markt, der wächst wirklich extrem schnell. Und da gibt es jetzt wirklich alles Mögliche. Ich glaube, da hat aktuell wirklich auch gar keinen so einen richtigen Überblick über das, was es da gibt. Zu diesen Botanicals, da gehören dann zum Beispiel so schon länger bekannte Pflanzenextrakte wie Ginkgo Biloba, was das Gedächtnis verbessern soll, Kurkuma, was entzündungshemmend ist, Zimtextrakt soll bei Diabetes den Blutzucker senken, Johanniskraut soll die Stimmung verbessern, um vielleicht nur ein paar Beispiele zu nennen. Und aus lebensmittelrechtlicher Sicht gab es jetzt bei diesen Botanicals ein ganz großes Problem, denn da war lange nicht so ganz klar, wie das mit der Zulassung der Health Claims läuft. Viele Hersteller haben diese Health Claims, die sie angemeldet haben, die aber noch nicht zugelassen waren, ohne Prüfung verwendet. Das waren dann die sogenannten On-Hold Health Claims. Die waren also sozusagen eingereicht, aber eben noch nicht geprüft und durften trotzdem aber schon verwendet werden. Die Hersteller haben dann letztlich, ich sage mal, eine Lücke in der Gesetzgebung ausgenutzt, das muss man wirklich so sagen. Das hat natürlich zu ganz großen Problemen wiederum für die Überwachung geführt. Diese Lücke wurde jetzt vor kurzem in gewisser Weise geschlossen. Da gab es jetzt im April 2025, ich sage mal erst 2025, muss man sagen, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und die lautet, dass diese Botanicals auch nur mit den erlaubten gesundheitsbezogenen Aussagen beworben werden dürfen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Die Wirkungen, die du da vorhin angesprochen hast, also entzündungshemmend, Blutzucker senkend bei Diabetes, das sind ja jetzt aber doch eindeutig krankheitsbezogene Aussagen. Damit sind ja viele dieser Botanicals doch eigentlich Medikamente, oder?
Ja, das stimmt. Und gerade bei diesen Produkten verschwimmen die Grenzen zwischen Nahrungsergänzungsmittel, also Lebensmittel und Arzneimittel sehr oft. Und da kommt es halt jetzt, wie wir auch vorhin schon mal diskutiert haben, ganz genau auf die Aufmachung und die Werbeaussagen an. Da gibt es tatsächlich Produkte, die sowohl das eine als auch das andere sein können. Ich sage ein konkretes Beispiel. Johanniskrautextrakt, das darf als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Da steht dann allenfalls sowas drauf wie zur pflanzlichen Stimmungsaufhellung oder so oder zur Unterstützung des Wohlbefindens. Ohne dass man irgendwelche Dosierungen braucht, ohne dass man Wirksamkeitsnachweise braucht. Wenn man jetzt das gleiche Produkt, das gleiche Botanical, zur gezielten Behandlung von leichten Depressionen angeboten wird, das gibt es, Johanniskrautextrakte sind da ein entsprechendes Medikament, dann ist es ein Arzneimittel, dann muss es genau dosiert sein, dann braucht es eine genaue Zusammensetzung und so weiter. Ja, gerade da kann man sich jetzt vorstellen, was das für ein Durcheinander ist und wie schwierig das ist für die Behörden, da den Überblick zu bewahren.
Gingo und Kurkuma, sowas kennt man ja vielleicht schon länger aus dem Drogeriemarkt, aber gerade auf Social Media gibt es jetzt ganz viel mehr Maca-Wurzeln, Ashwagandha, CBD-Öl und jetzt neuerdings auch Vitalpilze, die jetzt ganz neu irgendwie bei mir aufgeploppt sind.
Ja, das stimmt. Jetzt wird es sozusagen richtig bunt. Die Maca-Wurzel, die soll ein natürliches Potenzmittel sein, ein Energiebooster. Ashwagandha, das ist die Schlafbeere oder asiatischer Ginseng, wie es auch heißt. Die soll bei Stress- und Schlafproblemen helfen. CBD-Öle, Cannabidiol aus Hanf, das wird ja, ich sag mal, in jeder Form gehypt. Da wird also von Stresslinderung bis Schlafverbesserung alles Mögliche versprochen. Und dann meine absoluten Lieblinge zurzeit, die Vitalpilze, denn mit denen schließt sich für mich jetzt endgültig der Kreis zurück ins Mittelalter. Denn ich sage mal, was so früher die Alraunenwurzeln und das Einhornpulver waren, das sind jetzt die Vitalpilze. Ich meine, das klingt auch schon so, ja, Vitalpilze. Das klingt schon so nach Harry Potter und Zaubertrank. Was steckt aber jetzt dahinter? Das sind in der Regel Speisepilze, die, ich sage mal, so unangenehm schmecken, dass ich eigentlich keiner essen will. Und darum muss man sich eine andere Verwendung dafür suchen. Und weil es in der Werbung gut klingt, nutzt man dann die lateinischen Namen, also Cordyceps, Polypos oder so. Oder aber man erzählt was von der traditionellen chinesischen Medizin, Reishi, Shiitake. Da werden die angeblich verwendet und helfen dann gegen alles Mögliche, gegen Bauchschmerzen, gegen Bluthochdruck. Ja, und fertig ist sozusagen das geheimnisumwitterte Produkt, was dann bei allem helfen soll, sogar bei Krebstherapien. Also unterm Strich erreichen wir hier jetzt, sagen wir mal, die Esoterik pur.
Im Zusammenhang mit diesen Pilzen habe ich neulich den Begriff Adaptogene gehört. Was ist das denn?
Ja, das stimmt. Diese Adaptogene, die werden aktuell wirklich extrem hoch gepusht und intensiv diskutiert. Das sind Stoffe, denen nachgesagt wird, dass sie dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen und das innere Gleichgewicht zu unterstützen. Ja. Gerade diese Vitalpilze wie Reishi oder Cordyceps, die werden dann auch als adaptogene Pilze beworben. Fakt ist aber jetzt hier halt auch wieder, bei allem, was mit diesen Vitalpilzen zusammenhängt, es gibt für diese Adaptogene keine überzeugenden wissenschaftlichen Nachweise, dass die Produkte beim Menschen auch positiv wirken. Also insofern halten sich aber auch die Anbieter mit gesundheitsbezogenen Aussagen relativ zurück, wenn man das beobachtet. Die versuchen dann diese, ich sag mal, mystischen Storys anderweitig zu kommunizieren, vor allen Dingen natürlich über Influencer oder Websites oder so.
Stichwort Influencer, zu deren Rolle würde ich dich natürlich auch ganz gerne nochmal befragen. Welche Rolle spielen sie denn? Also beim Konsum von solchen Nahrungsergänzungsmitteln und ja, wie kritisch siehst du diese Entwicklung?
Na, ehrlich gesagt sehe ich die sehr, sehr kritisch, denn diese Influencer sind tatsächlich ein großes Problem in den Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Ich würde sogar so weit gehen, dass viele dieser Influencerinnen und Influencer das aktuell größte Ernährungsrisiko darstellen, das wir haben. Es beginnt damit, dass viele von diesen Influencerinnen keine richtige Ausbildung im Bereich Ernährung, Lebensmittelchemie oder Medizin haben. Die nennen sich dann zwar irgendwie Ernährungscoach oder Food Expert oder was immer Die kommen aber dann irgendwo aus den Bereichen Fitness, aus dem Bodybuilding, aus dem Beauty-Bereich, aus dem Lifestyle-Bereich, was immer. Und die bewerben halt dann in dem Kontext Sachen wie Proteinpulver, Vitamine, Kollagen oder halt auch diese Pilze, die wir gerade besprochen haben. Die erzählen dann meistens was von ihren persönlichen Erfahrungen, oft auch mit einer gewissen Kritik an der Wissenschaft, zum Beispiel an den Empfehlungen der DGE. Die zitieren dann manchmal sogar wissenschaftliche Paper, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Interessant ist aber, dass dann diese Paper oft gar nichts mit dem Thema zu tun haben oder vielleicht nur selektiv irgendwie interpretiert werden. Und die ganz große Problematik ist halt, dass diese Beiträge von diesen InfluencerInnen häufig im Rahmen von Werbepartnerschaften erfolgen. Und es wird dann in den Beiträgen auf TikTok oder Insta oder so oft nicht deutlich gemacht, ob es jetzt echt eine Werbung ist oder ob es halt ein persönlicher Erfahrungsbericht ist. Und das ist dann die große Problematik, denn diese Influencer, die verbreiten damit in ihrer Werbung sehr häufig konkrete Gesundheitsversprechen, also Health Claims. Und es ist dann eigentlich eine irreführende Gesundheitswerbung und damit an sich verboten. Da gibt es sogar Untersuchungen, etwa vom Untersuchungsamt in Stuttgart, die haben vor ein paar Jahren nachgewiesen, dass 90% aller Gesundheitsaussagen von Influencern unzulässig sind. Allerdings können die Behörden da jetzt noch weniger machen als bei den Herstellern. Die könnten theoretisch zwar Bußgelder verhängen, es bleibt aber meistens bei irgendwelchen Hinweisschreiben oder so, ganz einfach, weil der behördliche Aufwand viel zu hoch wäre. Und das nutzt natürlich jetzt die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, indem sie dann diese Influencer, wenn man so will, für ihre Produkte werben lassen. Und so verbreitet sich halt dann aller mögliche esoterischer Quatsch, vermeintliche Wundermittel wie das Kollagenpulver, das die Haut strafft, oder eben die Vitalpilze, die vor Stress schützen sollen.
Aber wenn da jetzt vieles, was an Wirkung angepriesen wird, schlichtweg nicht stimmt, warum ist denn der Markt dann so groß?
Oh, Julia, das ist eine ganz große Frage und die kann ich so nicht richtig beantworten. Da gibt es wahrscheinlich gar keine einfache Antwort. Ich meine, wir beobachten ja bei vielen Themen aktuell, egal ob es jetzt um den menschgemachten Klimawandel geht, um Fragen zur Migration, um Fragen zur Energiegewinnung, aber halt auch im Bereich Lebensmittel und Ernährung, dass viele Leute einfache Antworten haben wollen auf Fragen oder auf Themen, die eigentlich viel komplexer sind. Und wenn es jetzt um Ernährung und Gesundheit geht, dann landen wir halt mit solchen einfachen Antworten schnell wieder im Mittelalter. Auf den Märkten damals, da gab es die sogenannten Scharlatane und Quacksalber, die nutzloses Zeug mit Heilversprechungen angeboten haben. Also einfache Lösungen für komplexe Probleme. Ich persönlich finde die Begriffe Scharlatan und Quacksalber super. Man muss sie nur unterscheiden und kann sie prima anwenden auf diese heutige Influencer-Szene. Scharlatane sind per Definition Menschen, die ihre persönliche Autorität inszenieren. Hier jetzt auftreten als potenzielle Expertinnen und Experten im Bereich Ernährung. Die wollen also Glaubwürdigkeit, Vertrauen erzeugen und ihren Kunden dann irgendwas verkaufen, was letztlich dann völlig wertlos ist. Und Quacksalber, geht noch eine Stufe weiter, sind es Leute, die Produkte mit irgendwelchen Heilwirkungen verkaufen. Das passt meines Erachtens eben ganz perfekt auf die Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, die dann irgendwie Detox-Tees oder was immer verkaufen. Also an sich ist damit dann das Mittelalter immer noch aktuell. Wir haben uns in vielen Bereichen diesbezüglich gar nicht so sehr viel weiterentwickelt.
Was sollte man denn jetzt aus deiner Perspektive tun, um sich im Dschungel von Produkten, Empfehlungen, Trends zurechtzufinden? Und also wenn Nahrungsergänzungsmittel, dann wo kaufen? Im Supermarkt, Apotheke, Onlineshop?
Also um sich im Dschungel zurechtzufinden, würde ich mir empfehlen, am einfachsten gar keine zu kaufen. Außer in den wenigen besprochenen Fällen, die wir vorhin hatten, also zum Beispiel bei veganer Ernährung oder halt in Absprache mit Arzt oder Ärztin. Wenn man aber jetzt unbedingt seine tägliche Vitamin C oder Multivitamin-Brausetablette haben will, dann reichen die preisgünstigsten No-Name-Produkte aus dem Drogeriemarkt eigentlich aus. Da gibt es dann ein Röhrchen mit 20 Tabletten für einen Euro oder so und viel mehr muss man dann da auch nicht ausgeben. Auch wenn es da vielleicht manche protestieren, das Geld für teure Markenpräparate bei Vitaminen oder Mineralstoffen, die dann das 10- oder noch mehrfache kosten, das kann man sich dann wirklich sparen.
Lieber Thomas, wie so häufig, vielen Dank. Wir haben also gehört, dass Nahrungsergänzungsmittel für die Mehrheit der Menschen überflüssig sind und definitiv kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung darstellen. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Kapseln, sondern ja, was täglich auf unsere Teller kommt. Wer unsicher ist, zum Beispiel hinsichtlich der Versorgung mit Eisen oder Vitamin D, sollte nicht dem Marketing vertrauen, sondern sich medizinisch beraten lassen. Denn Gesundheit lässt sich nicht einfach einnehmen. Ja, wenn diese Folge für Sie aber eine ausreichende Ergänzung Ihres täglichen Bedarfs an Wissen dargestellt hat, dann hören Sie gern unsere weiteren Folgen und abonnieren Sie unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.